Ich höre oft gruselige Geschichten über das Einkaufen und sie werden normalerweise aus der Perspektive der Person erzählt, die einkauft. Meine gruseligste Erfahrung ereignete sich jedoch, als ich in einem Buchladen arbeitete. Etwa 2 Monate, nachdem ich vom Buchverkäufer zur stellvertretenden Managerin befördert worden war, wurden wir vom Weihnachtsansturm überrollt. Es war immer so überwältigend. Am Ende des Tages war jeder völlig ausgelaugt und es dauerte eine Weile, die Quittungen und Kassen am Abend abzurechnen. Eines Abends, als ich schließen musste, ließ ich die anderen Mitarbeiter nach Hause gehen, sobald sie ihre Arbeit beendet hatten. Es gab keinen Grund, sie länger festzuhalten und müde zu machen, während ich meine Arbeit beendete. Besonders in der Weihnachtszeit, wenn alle ohnehin schon überarbeitet sind, kann jede zusätzliche Minute wie eine Folter wirken. Nachdem ich alle gehen ließ, ging ich zurück ins Büro, um meine Arbeit zu erledigen. Nach einer Weile hörte ich die Türklingel. Wir hatten zwar Sicherheitskameras, aber keine an der Eingangstür. Ja, ich weiß, das klingt altmodisch. Sicherheit an der Vordertür ist eigentlich eine Grundregel. Aber wir sind ein Buchladen. Wir sorgen uns mehr darum, was Leute mitnehmen, wenn sie drinnen sind, als darum, dass jemand die Tür aufbricht. Also musste ich zur Vordertür gehen und sehen, wer dort war. Es stand ein Mann dort, gekleidet in dunkler Kleidung, mit der Kapuze über dem Kopf. Ich fragte durch die Tür hindurch, wie ich ihm helfen könne. »Hey, ich habe meine Brieftasche in Ihrem Laden liegen lassen«, sagte er. »Können Sie die Tür öffnen und mich reinlassen, damit ich sie holen kann?« Ich fragte ihn, wo er sie verloren haben könnte und sagte, dass ich sie für ihn suchen würde. Er mochte diese Idee nicht und sagte, er sei sich nicht sicher. Er hatte im ganzen Laden eingekauft und müsste selbst nachsehen. Ich fragte ihn, ob er etwas gekauft habe. Er sagte ja, was bedeutete, dass er seine Brieftasche irgendwann bei sich gehabt haben musste. Ich wies ihn darauf hin und er schien ein wenig überrascht. Ich erklärte ihm, dass niemand etwas gefunden oder abgegeben habe und bot an, seine Informationen aufzunehmen, damit wir ihn kontaktieren könnten, falls die Brieftasche gefunden würde. Der Mann wurde wütend und bestand darauf, dass er seine Brieftasche brauche, und zwar sofort. Er drängte mich weiter, ihn hereinzulassen, um selbst zu suchen. Als ich ihm sagte, dass ich ihn auf keinen Fall so spät abends und vor allem nicht während ich allein war in den Laden lassen würde, wurde er sichtbar wütend. Er sagte, wenn ich ihn nicht sofort reinlasse, würde er die Polizei rufen und behaupten, ich hätte seine Brieftasche gestohlen. Er zog sogar sein Handy aus der Tasche und tat so, als würde er anrufen. Ich hatte genug. Ich sagte ihm, das Beste, was ich tun könne, sei, seine Informationen aufzunehmen. Und wenn das nicht ausreiche, könne ich nichts mehr für ihn tun. Daraufhin begann er zu fluchen, packte die Tür und schüttelte sie, während er forderte, dass ich sie öffne. Ich sagte ihm, dass ich zum Kundenservice-Schalter gehen und die Polizei rufen würde. Als ich mich auf den Weg machte, sah ich, wie er die Straße hinunterlief. Ich dachte, das wäre das Ende der Sache und dass ich die Polizei nicht mehr belästigen müsse. Ich ging zurück an meine Arbeit und versuchte, sie so schnell wie möglich zu erledigen, um nach Hause zu kommen und etwas Ruhe zu finden. Es dauerte etwa 2 Stunden, bis ich alles fertig hatte. Da ich die Türklingel nicht mehr gehört hatte, dachte ich, dass der Mann definitiv nicht wiederkommen würde. Als ich jedoch nach vorne ging, schaute ich vorsichtshalber auf den Parkplatz, bevor ich nach draußen ging. Ich ging zu meinem Auto in der Kälte und konnte es kaum erwarten, aus der Kälte herauszukommen. Aber ich erstarrte, als ich nur noch ein paar Schritte von meinem Auto entfernt war. Im Rücksitz meines Autos saß jemand. Er duckte sich nach unten auf den Sitz und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Es war eindeutig jemand im Rücksitz und ich wusste sofort, wer es sein musste. Ich tat das Einzige, was mir in diesem Moment einfiel. Ich drehte mich um und rannte so schnell ich konnte zurück zum Laden. Erst als ich die Tür erreichte, schaute ich zurück und ja, der Mann rannte jetzt auf mich zu. Ich schloss die Tür hinter mir und versuchte, sie zu verriegeln. Er schaffte es, die Tür zu erreichen, bevor ich sie abschließen konnte, also musste ich sie mit aller Kraft zudrücken, während ich versuchte, das Schloss zu drehen. Der Mann schrie mich an und schrie obszöne Drohungen, dass er mich umbringen würde. Da sich die Tür nach außen öffnete, schob ich sie schnell gegen ihn, wodurch er zu Boden fiel. Bevor er begriff, was passiert war, hatte ich die Tür geschlossen und verriegelt. Dann rief ich sofort die Polizei. Der Mann ging weg, nachdem die Tür abgeschlossen war, aber die Polizei schnappte ihn ziemlich schnell. Es stellte sich heraus, dass er ein typischer Verrückter war, vermutlich unter Drogeneinfluss und inmitten eines psychischen Zusammenbruchs. Ich denke, er war in irgendeiner Weise kriminell, da er eine gute Geschichte hatte, um in den Laden zu kommen und es geschafft hatte, das Schloss meines Autos zu knacken. Für eine Weile fühlte ich mich gezielt bedroht, als hätte er es speziell auf mich abgesehen. Zum Glück habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich wollte unbedingt eine PlayStation 4, als sie ursprünglich herauskam. Ich habe alles versucht, um so schnell wie möglich eine zu bekommen. Im örtlichen Best Buy gab es einen Black Friday-Verkauf. Ich stellte mich in die Schlange, um eine zu ergattern, hatte aber kein Glück. Auf diese Weise konnte ich keine bekommen. Dann versuchte ich, eine online zu kaufen. Aber so sehr ich eine wollte, die Leute auf eBay und Amazon, die sie weiterverkauften, verlangten viel zu viel Geld. Ich konnte es mir einfach nicht leisten. Nach mehreren Tagen, in denen ich alles versucht hatte, um eine zu bekommen, kam ich zu dem Schluss, dass es einfach nicht klappen würde. Dann dachte ich, ich hätte Glück gehabt. Beim Durchstöbern von Craigslist fand ich jemanden, der seine PlayStation 4 zum Originalpreis verkaufte. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich war ich skeptisch. Ich konnte nicht verstehen, warum jemand das tun würde, besonders angesichts der großen Nachfrage. Außerdem dachte ich, dass die Konsole schon längst jemand anderes gekauft haben müsste. Ich schrieb dem Verkäufer sofort eine E-Mail und teilte ihm mit, dass ich sehr interessiert sei und hoffte, dass er sie noch habe. Zu meiner Überraschung erhielt ich eine sofortige Antwort. Er hatte die PS4 tatsächlich noch und war bereit, sie mir zu verkaufen. Er bat mich um meine Adresse, damit er sie mir bringen könne. Ich war zögerlich und fragte, ob es nicht besser wäre, sich an einem öffentlichen Ort zu treffen. Ich war nicht begeistert von der Idee, dass jemand zu mir nach Hause kommt. Er sagte mir, dass er den ganzen Tag sehr beschäftigt sei und es für ihn einfacher wäre, direkt zu mir zu kommen. Obwohl ich mich immer noch nicht wohl dabei fühlte, wollte ich die PS4 wirklich haben. Also stimmte ich zu und gab ihm meine Adresse. Ich dachte, es wäre sicherer, als zu ihm nach Hause zu gehen. Dieser Austausch fand gegen 9 Uhr morgens statt. Ich war so glücklich und freute mich riesig auf die PS4. Meine Vorfreude wuchs nur noch, während ich darauf wartete, dass der Mann auftauchte. Ich wartete und wartete und wartete noch länger. Stunden vergingen und ich begann zu denken, dass er nicht kommen würde. Gegen 14 Uhr wurde ich ungeduldig und schrieb ihm eine weitere E-Mail, um zu fragen, wo er sei. Bisher hatte ich immer sehr schnelle Antworten von ihm bekommen, aber diesmal hörte ich nichts. Um 18 Uhr hatte ich jede Hoffnung aufgegeben. Ich dachte, er hätte wahrscheinlich ein besseres Angebot von jemand anderem bekommen und wolle mir das nicht sagen. Ich war enttäuscht. Mehr, als ich beschreiben kann. Es war eine Sache, die PS4 nicht im Laden bekommen zu haben. Aber so nah dran gewesen zu sein und sie dann doch nicht zu bekommen, war eine andere. Und das war das Gruseligste, was mir je passiert ist. Nur Spaß. Den Rest des Abends verbrachte ich damit, erneut auf Craigslist nach einer PS4 zu suchen, die in meinem Budget lag. Ich fand nichts Vergleichbares und hatte das Gefühl, den ganzen Tag und Abend verschwendet zu haben. Es war inzwischen nach Mitternacht. Und ich hatte nichts vorzuweisen für all die Zeit, die ich investiert hatte. Ich machte mich bettfertig, als ich etwas hörte. Zuerst dachte ich, ich hätte es mir nur eingebildet. Aber dann hörte ich es wieder. Jemand klopfte an meine Tür. Ich ging zur Tür und schaute aus dem Fenster. Ein Mann stand draußen. Ich fragte, wer er sei. Er stellte sich als der Typ vor, der die PS4 hatte. Er entschuldigte sich dafür, so spät zu sein und erklärte, dass er tagsüber aufgehalten wurde. Dann fragte er, ob ich das Geld habe. Ich öffnete die Tür, ließ aber die Fliegengittertür geschlossen. Ich sagte ihm, dass ich das Geld habe, aber ich sah nicht, dass er irgendetwas dabei hatte. Ich fragte ihn, ob er die PS4 mitgebracht habe. Er sagte, sie sei in seinem Van. Ich solle das Geld holen und mit ihm zum Van gehen, um sie abzuholen. Ich sagte ihm, dass ich mich nicht wohlfühle, zum Van zu gehen. Er sagte, oh, das ist in Ordnung. Ich sah über seine Schulter und bemerkte, dass jemand im Van wartete. Außerdem hielt er die Hände die ganze Zeit in der Tasche seines Kapuzenpullis. Da war definitiv etwas mehr als nur seine Hand drin. Ich sagte ihm, dass ich meine Brieftasche holen und zurückkommen würde. Er protestierte, während ich die Tür vor seiner Nase schloss und verriegelte. Ich war einfach zu beunruhigt. Ich ging zum Telefon, um die Polizei zu rufen. Doch bevor ich wählen konnte, hörte ich ein lautes Geräusch an meiner Tür. Nach ein paar Momenten sah ich, wie der Van schnell davonfuhr. Als ich die Tür überprüfte, ob sie beschädigt war, erstarrte ich fast vor Schock. Ein Messer steckte in der Tür. Ich hatte recht gehabt. Er hatte definitiv etwas in seinem Kapuzenpulli und ich bin so froh, dass ich nicht mit ihm zum Van gegangen bin. Das war während des Höhepunkts der Craigslist-Killerwelle. Normalerweise gehe ich an Black Friday nicht einkaufen. Ich weiß, dass es Angebote gibt, aber die Anzahl der Menschen, die sie tatsächlich bekommen, ist ziemlich gering. Es scheint oft, dass mehr Negativität daraus resultiert als alles andere. Ich bin einmal an Black Friday einkaufen gegangen und ehrlich gesagt hat mich diese Erfahrung davon abgehalten, jemals wieder darüber nachzudenken. Das war vor ein paar Jahren. Das große Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr war ein Spiel namens Uno Attack. Es sollte schnell ausverkauft sein und mein Neffe wollte unbedingt eines haben. Zum ersten Mal entschied ich mich also, den Black Friday-Ansturm zu wagen und zu versuchen, eines zu bekommen. Ich wartete draußen vor dem Laden in der Schlange, bis er öffnete. Die ganze Zeit fragte ich mich, warum die Leute so fanatisch sind. Es war kalt und obwohl ich mich einigermaßen warm angezogen hatte, half es nicht, so lange bewegungslos zu stehen. Außerdem waren die Leute in schrecklicher Stimmung, was den Geist des Ereignisses völlig ruinierte. Einige versuchten, sich vorzudrängeln, was die Leute in der Schlange noch gereizter machte. Als die Öffnung des Ladens näher rückte, bemerkte ich, dass ein Mitarbeiter herauskam und mit jeder Person in der Schlange sprach. Als er zu mir kam, stellte ich fest, dass er Tickets verteilte, die angaben, wer Uno Attack kaufen durfte. Er fragte mich, ob ich deswegen hier sei, und ich sagte ja. Er sagte mir, dass ich Glück hätte, weil ich das allerletzte Ticket bekam. Natürlich führte das zu Stöhnen und Fluchen der Leute hinter mir. Obwohl ich die Vorstellung hasste, dass viele Kinder das Spielzeug, das sie wollten, nicht bekommen würden, war ich persönlich begeistert. Zumindest bis ein Mann aus der Schlange trat und auf mich zukam. Er kam direkt, nachdem der Mitarbeiter weggegangen war. Zuerst bot er mir Geld an, um mir das Ticket abzukaufen. Ich sagte ihm nein, weil es nicht um das Geld ging, sondern darum, meinen Bonneffen glücklich zu machen. Er begann zu erzählen, dass sein Sohn dieses Spielzeug unbedingt haben wollte. Ich entgegnete, dass mein Neffe es auch unbedingt wollte. Als ich weiterhin ablehnte, fing er an, andere Geschichten zu erzählen, zum Beispiel, dass sein Sohn schwer krank sei. Aber ich konnte sehen, dass er nur versuchte, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Weiter hinten in der Schlange riefen ein paar andere Leute dem Mann zu, er solle mich in Ruhe lassen. Es kam zu einem Streit zwischen ihm und einigen anderen. Schließlich stampfte der Mann wütend davon, aber nicht ohne mir zu sagen, ich bekomme dieses Spielzeug. Ich versuchte, nicht mehr darüber nachzudenken. Ich ging hinein, holte das Uno-Spiel und erledigte noch ein paar andere Einkäufe. Ich dachte, wenn ich schon so viel Zeit draußen verbracht hatte, sollte ich versuchen, so viel wie möglich zu erledigen. Als ich mit dem Einkaufen fertig war, ging ich zurück zu meinem Auto. Ich legte alle Spielsachen in den Kofferraum und ging dann zu einem Buchladen in dem Einkaufszentrum, um noch ein paar andere Dinge zu besorgen. Als ich das zweite Mal zu meinem Auto zurückging, blieb ich stehen. Ich bemerkte, dass der Mann von vorher an meinem Auto lehnte. Ich wurde nervös, weil ich wusste, dass dieser Typ mich wieder konfrontieren würde. Er war viel größer als ich, aber ich entschied, dass ich mich nicht einschüchtern lassen konnte. Als ich mich meinem Auto näherte, bemerkte er mich und lächelte. Er griff in seine Tasche und ich dachte zunächst, er holte seine Brieftasche. Aber nur einen Moment später sah ich, dass es ein Taschenmesser war, das er aufklappte. Ich blieb sofort stehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Typ so dumm sein könnte, mich auf einem belebten Parkplatz zu bedrohen oder anzugreifen. Aber ich wollte diese Theorie auch nicht testen. Ich drehte mich schnell um und rannte zurück in den Laden, in dem ich das UNO-Spiel gekauft hatte. Ich informierte die Sicherheitskräfte des Ladens über das, was passiert war. Die Sicherheitskräfte begleiteten mich zu meinem Auto. Der Mann war verschwunden, aber ich war immer noch erschüttert. Noch mehr geschockt war ich, als ich die Messerkratzer am Schloss meines Kofferraums sah. Mein Kofferraum war auch eingedellt und es gab tiefe Kratzer an meinem Fahrerfenster. Aus offensichtlichen Gründen bin ich nie wieder an Black Friday einkaufen gegangen. Ich bin Grundschullehrerin und gerade hat die Winterpause begonnen. Ich fühle mich super glücklich. Vor den Ferien sprachen einige der Kinder über ihre Geschenke und den Weihnachtsmann. Das brachte mich dazu, über den Moment nachzudenken, als ich aufhörte, an den Weihnachtsmann zu glauben. Das ist die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, denn als ich herausfand, dass der Weihnachtsmann nicht real ist, hatte ich ein ziemlich einzigartig schreckliches Erlebnis. Ich liebte Weihnachten. Ich meine, ich liebe es immer noch. Aber als Kind konnte ich an Heiligabend absolut nicht schlafen. Ich habe unzählige Male versucht, den Weihnachtsmann zu erspähen. Ich wartete darauf, dass meine Eltern ins Bett gingen und versuchte, mich rauszuschleichen. Sie erwischten mich jedes einzelne Mal, bis auf ein Jahr. Ich war in der 2. Klasse, also wahrscheinlich 6 oder 7 Jahre alt. Ich erinnere mich, dass meine beste Freundin in der Schule etwas sagte wie: "Tu so, als ob du schläfst, dann gehen meine Eltern schneller ins Bett und es ist einfacher, den Weihnachtsmann zu treffen." Perfekt! Heiligabend kam und ich war voller Aufregung. Ich erinnerte mich an den Rat meiner Freundin: so tun, als ob ich schlafe. Und genau das tat ich. Noch bevor die Weihnachtsgeschichte zu Ende war, fing ich an, müde zu wirken. Ich weiß nicht, wie gut meine Schauspielkünste waren, aber es war überzeugend genug, dass mein Vater sagte, er sollte mich ins Bett bringen. Ich ließ es zu und ließ mich ins Bett tragen. Als mein Vater das Zimmer verließ, wartete ich nur einen Moment, bevor ich aus dem Bett stieg und mich neben die Tür setzte. Ich lauschte nach allen Anzeichen dafür, dass das Haus schlief. Ich erinnere mich vor allem daran, wie lange es dauerte. Eine Ewigkeit. Ich nickte tatsächlich ein und wachte erst auf, als die Geräusche im Haus verstummt waren. Ich nahm an, dass meine Eltern lange genug in ihrem Zimmer gewesen waren und beschloss, dass es Zeit war zu handeln. Mit größter Vorsicht öffnete ich die Tür, schlich mich heraus und begann, mich in Richtung Wohnzimmer zu bewegen. Eine Mischung aus auf Zehenspitzen laufen und gleiten, bis ich schließlich die Couch erreichte. Ich warf mich auf die Couch, zog die Vorhänge hoch und wickelte mich in eine Decke ein, um aus dem Fenster nach dem Weihnachtsmann zu spähen. Es schneite und ich hätte schwören können, dass ich Glocken hörte, aber ich sah niemanden. Ein beunruhigender Gedanke kam mir. Vielleicht war er schon da. Ich schlüpfte unter der Decke hervor und schaute auf den Baum und die Strümpfe. Er war noch nicht gekommen. Als ich wieder unter die Vorhänge kroch, traute ich meinen Augen kaum. Da war er, der Weihnachtsmann. Er lief. Kein Schlitten, keine Rentiere, aber das störte mich nicht. Es war der Weihnachtsmann. Ich bemerkte, dass er an meinem Haus vorbeilaufen würde, aber er schaute sich überall um, zu den Häusern und Fenstern. Was suchte er? Dann blieb er stehen, schaute sich noch einmal um und sah mich schließlich. Er bemerkte mich. Ich war begeistert, winkte aufgeregt und versuchte nicht zu quietschen. Er winkte zurück, sah sich um und begann dann, zu meinem Fenster zu gehen. Als er näher kam, bemerkte ich, dass er eine Tasche trug, die ich für einen Sack voller Geschenke hielt. Er flüsterte oder formte mit den Lippen die Worte: "Willst du den Weihnachtsmann sehen, mein Schatz?" Ich nickte eifrig. Er zeigte auf die Haustür. Ich ließ das Fenster los und ging zur Tür. Dort war ein weiteres langes Fenster, das bis zum Boden reichte. Ich sah zu, wie der Weihnachtsmann versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. »Du musst das andere Schloss aufmachen, das an der Tür klinke«, sagte er. Ich versuchte, das zu tun, aber meine kleinen Finger konnten das Schloss nicht richtig greifen. »Ist schon gut. Geh zur Hintertür«, sagte er. »Genial«, dachte ich. Ich ging zur Hintertür und wartete auf den Weihnachtsmann. Er kam um die Ecke und das Licht auf der hinteren Veranda ging an. Der Weihnachtsmann war nun vollständig beleuchtet. Ich dachte, wow, er ist viel jünger und dünner, als ich gedacht hätte. Das Licht schien ihn zu erschrecken. Er wollte fast weglaufen, bis er mich sah. Dann eilte er zur Tür, sagte, ich müsse schnell sein und zeigte auf seine Tasche. Ich habe etwas Besonderes für dich. Ich entriegelte die Schiebetür und begann sie zu schieben. Es war schwer, sie zu bewegen, besonders mit 6 oder 7 Jahren. Gerade als ich es schaffte, ging im ganzen Haus der Alarm los. Der Weihnachtsmann sah panisch aus. Er hielt ein Seil in einer Hand und die Tasche in der anderen. Er ließ die Tasche fallen, schob die Tür selbst auf und griff nach mir. Bevor ich reagieren konnte, packte mich meine Mutter und zog mich zurück. Mein Vater trat dem Mann heftig in die Brust, wodurch er mehrere Schritte zurückfiel und auf dem Rücken landete. Das war das Letzte, was ich sah, bevor meine Mutter mich in ihr Schlafzimmer brachte und die Tür abschloss. Später erklärten mir meine Eltern, dass der Mann kein Weihnachtsmann war. Mein Vater sagte, natürlich hat sie ihn reingelassen, sie denkt immer noch, dass er echt ist. Das machte mich schließlich traurig, aber ich war auch dankbar. Der Mann wurde später von der Polizei gefasst. In der Tasche des Mannes waren Seile, Klebeband, Plastiktüten und Werkzeuge. Keine Geschenke. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mir das Leben gerettet haben, auch wenn sie die Magie des Weihnachtsmanns zerstört haben. Vor etwa 5 Jahren fing meine Mutter an, mit einem Mann auszugehen, den sie über eine Dating-Website kennengelernt hatte. Online-Dating ist in Ordnung. Ich hatte erst kürzlich angefangen, mit einer Frau auszugehen, die später meine Frau werden sollte, und wir hatten uns ebenfalls online kennengelernt. Sowohl meine Freundin, jetzt meine Frau, als auch ich mochten diesen Mann jedoch von Anfang an nicht. Wir fanden ihn seltsam, buchstäblich von Tag 1 an. Wir dachten nicht, dass er gemein war oder so, nur gruselig. Er war still, hielt oft die Augen geschlossen und sagte gelegentlich merkwürdige Dinge. Einmal bot er meiner Frau eine Praline an, steckte sich dann selbst eine in den Mund, schloss die Augen und stöhnte, während sie in seinem Mund schmolz. Es waren solche Dinge, die nur knapp an der Grenze zum Unangemessenen waren. Gleichzeitig erinnerte er mich an Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die ich in meinem Leben gekannt hatte. Ich meine das in keiner abfälligen Weise, sondern eher im Sinne von, ich fragte mich, wie viel Kontrolle dieser Mann über seine Gedanken und Worte hatte. Einmal besuchten meine Frau und ich meine Mutter, aber sie wurde zur Arbeit gerufen. Also warteten wir in ihrem Haus. Ihr Freund war auch da und er verbrachte den gesamten Abend in ihrem Schlafzimmer mit geschlossener Tür. Wir hörten gelegentlich Geräusche, aber die meiste Zeit schien er einfach nur still dazuliegen. Das hat uns wirklich gegruselt, weil wir nicht wussten, was wir tun sollten. Am Ende warteten wir es einfach aus, aber ein bisschen gastfreundlicher hätte er ruhig sein können. Naja, kurz vor Weihnachten begannen meine Mutter und dieser Mann, Probleme miteinander zu haben. Meine Frau und ich besuchten sie über die Feiertage und sie erzählte uns von all ihren Schwierigkeiten. Wir hörten ihr aufmerksam zu, gaben unsere Meinung ab und schlugen vor, dass sie vielleicht besser ohne ihn dran wäre. Sie hatte jedoch bereits eine Entscheidung getroffen. Sie wollte mit ihm Schluss machen, an Heiligabend. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Natürlich hatte sie diesen gesamten Plan bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und erklärte ihn uns nur, um Bestätigung zu bekommen. Was mich zum Lächeln brachte, war die Tatsache, dass sie uns bereits ins Haus gelockt hatte, um das Weihnachtswochenende dort zu verbringen. Wir würden mitten im Kreuzfeuer sitzen, nachdem sie mit diesem Typen Schluss gemacht hatte. Alles, was ich mir vorstellen konnte, war, wie er still seine Sachen packt, bevor er uns im Schlaf ermordet. Danke, Mom. Wir übernachteten bei meiner Mutter und standen früh am Weihnachtsmorgen auf, um meinen Vater zu besuchen. Wir hatten nicht vor, bei meinem Vater zu übernachten, aber wir wurden eingeschneit, was eigentlich eine schöne Weihnachtsüberraschung war. So vermieden wir die gesamte Trennungsszene vom Vorabend und verließen das Haus meiner Mutter bei Sonnenaufgang. Wir waren froh, jetzt bei meinem Vater festzusitzen. Am nächsten Tag machten wir uns so bald wie möglich auf den Weg durch den Schnee. Meine Frau schlug vor, dass wir auf dem Weg bei meiner Mutter vorbeischauen sollten, um sicherzugehen, dass es ihr gut geht. Meine Frau hatte ein wirklich schlechtes Gefühl wegen dieses Ex-Freundes und ich konnte es ihr nicht verdenken. Dieses ganze Wochenende fühlte sich an wie das perfekte Setup für einen Mord. Ein Feiertagswochenende, frische Schneedecken, Familienmitglieder, die kommen und gehen und meine Mutter mit diesem Typen eingeschneit und allein. Der Gedanke wurde immer realer, dass möglicherweise Gefahr drohte. Das Auto meiner Mutter stand in der Einfahrt, aber das sagte nicht viel aus. Sie wohnte nah genug an ihrer Arbeit, um oft zu Fuß zu gehen. Sie schließt ihre Tür nie ab, was mich wahnsinnig macht. Also gingen wir hinein. Da sahen wir Blut, das aus dem Wasserspender des Kühlschranks sickerte. Es hatte die Auffangschale überfüllt und floss auf den Boden, wo es eine riesige Pfütze bildete. Meine Frau schrie und ich geriet in Panik. Ich erwartete voll und ganz, den Kopf meiner Mutter im Gefrierschrank zu sehen. Das Haus lag im unheimlichen Halbdunkel, ohne Geräusche oder Bewegung. Niemand schien da zu sein. Ich rief die Namen meiner Mutter und des Ex-Freundes, bekam aber keine Antwort. Mein Magen drehte sich um und ich begann ernsthaft zu glauben, dass das Schlimmste passiert war. Es war nicht schwer, sich das vorzustellen, wenn man genau das sah, was man nicht sehen wollte. Ich öffnete nervös den Gefrierschrank und fand eine geöffnete Tüte mit gefrorenen Kirschen. Sie war so in den Gefrierschrank gequetscht worden, dass die Kirschen auf den Eisspender gefallen und dann geschmolzen waren. Meine Mutter war tatsächlich nur unter der Dusche und wärmte sich auf. Der Ex-Freund war nirgendwo zu sehen. Wir erzählten meiner Mutter von dem Vorfall mit den Kirschen. Sie schaute uns seltsam an und bat uns, ihr das zu zeigen. Sie behauptete, sie habe nie gefrorene Kirschen gekauft und keine im Haus gehabt. Wir denken, dass der Ex-Freund die Kirschen gekauft, geöffnet und dann so im Gefrierschrank arrangiert hat, dass sie schmolzen und tropften. Eine Art gruseliger, ominöser Machtdemonstration. Für Dayton, Ohio, wurde die Weihnachtszeit des Jahres 1992 gleichbedeutend mit einer Gruppe, deren Name die Stadt noch viele Jahre lang verfolgen sollte, die Downtown Posse. Seit ihrem Treffen bei einer durchzechten Nacht, nur 2 Wochen zuvor, waren der 22-jährige Marvel Keane und seine 16-jährige Freundin Laura Taylor unzertrennlich. Laura war kürzlich von ihren Eltern aus dem Haus geworfen worden, hatte keinen Job und war schnell finanziell von Marvel abhängig geworden, der seine letzten Ersparnisse aufgebraucht hatte, um sie zu unterhalten. Etwa 2 Wochen vor Weihnachten gaben die beiden ihr letztes Geld für eine einzige Übernachtung in einem Hotel in der Innenstadt von Dayton aus und waren verzweifelt auf der Suche nach Geld. Zum Glück hatte Laura eine Idee. Sie kannte einen Mann namens Joseph Wilkerson, der bei General Motors eine lukrative Position innehatte und einen Großteil seines verfügbaren Einkommens für sexuelle Ausschweifungen ausgab. Der Plan war einfach: Laura würde Joseph anrufen und ihn zu einer Orgie einladen, im Austausch für eine beträchtliche Summe Bargeld. Sobald sie sich sicher waren, dass er das Geld bei sich hatte, wollten sie mit Hilfe eines weiteren Gruppenmitglieds, Heather Matthews, in sein Haus eindringen und ihn ausrauben. Doch der Raub entwickelte sich zu etwas weit Schlimmerem als einem einfachen Einbruch. Heiligabend, nachdem Marvel, Heather und Laura in Josephs Haus in der Prescott Avenue 323 eingedrungen waren, fesselten sie ihn mit Elektrokabeln an ein Bett und folterten ihn, bis er das Geld herausgab. Doch nachdem sie das Geld hatten, erschoss Marval Joseph mit einer Posen 32 Kaliber Derringer Pistole, damit er sie nicht der Polizei melden konnte. Nach dem Mord machten es sich die drei bequem, plünderten Josephs Kühlschrank und spielten laut Musik, bevor sie mit seinem Auto flohen, dem Fahrzeug, das später ihre Mordserie ermöglichte. Der Amoklauf. Ihr nächstes Opfer war Denita Glatt, die mehrmals erschossen wurde, während sie an einem Münztelefon in der Neal Avenue 517 telefonierte. Diesmal gab es keinen Plan. Es schien, als hätten sie einfach eine zufällige Person mitten auf der Straße erschossen. Danach sprangen sie aus dem gestohlenen Auto und nahmen ihr die Schuhe, ihre Jacke und ihren Rucksack ab. Nach ihrer Festnahme gaben die überlebenden Mitglieder der Downtown Posse zu, dass der einzige Grund für Denitas kaltblütigen Mord darin bestand, ihre brandneuen Sneakers zu stehlen. Das dritte Opfer in dieser Nacht war Jeffrey Wright, der vor dem Haus Yuma Place 7 viermal angeschossen wurde. Zum Glück überlebte er den Angriff. Wie sich herausstellte, hatte Jeffrey eine persönliche Verbindung zur Gruppe. Er war der Ex-Freund von Heather Matthews, die inzwischen mit einem anderen Mitglied der Downtown Posse, DeMarcus Smith, zusammen war. Es war DeMarcus, der viermal abdrückte und Jeffrey in beide Beine traf. Jeffrey konnte sich jedoch zu einem Nachbarn retten und medizinische Hilfe holen. Nach diesen Angriffen legte die Gruppe eine Pause ein, plante aber, ihren Amoklauf am nächsten Tag fortzusetzen. Weihnachtstag 1992. Das nächste Opfer war Richard Maddox, der ebenfalls eine Verbindung zur Gruppe hatte. Er war Laura Taylors Ex-Freund. Laura lockte ihn aus dem Haus seiner Eltern, indem sie ihm eine Versöhnung versprach. Richard holte sie mit dem Auto ab und die beiden fuhren herum, um über ihre frühere Beziehung zu sprechen. Doch die übrige Downtown-Posse folgte ihnen. Als Richard bemerkte, dass sie verfolgt wurden, versuchte er schnell zu fliehen. Doch Laura hielt ihm die Derringer-Pistole an den Kopf und drückte ab, was ihn sofort tötete. Als das Auto außer Kontrolle geriet und zu crashen drohte, sprang Laura aus dem Fahrzeug und wurde von den anderen Bandenmitgliedern abgeholt. Der nächste Tag. Sarah Abraham arbeitete in einem familiengeführten Minimarkt in der West 5th Street, als die Downtown Posse den Laden betrat. Wieder schien Laura Taylor die Gruppe zu führen, indem sie die Opfer auswählte. Sie betrat den Laden zuerst, um sicherzustellen, dass die Gruppe nicht überwältigt würde. Danach folgten ihr DeMarcus und Marval, die Sarah ins Gesicht schossen und auch einen Kunden verletzten, der gerade Lebensmittel kaufte. Sarah überlebte 5 Tage im Krankenhaus, erlag jedoch schließlich den Folgen ihrer Verletzungen. Nach der Schießerei im Minimarkt fuhr die Gruppe weiter zur Salem Avenue, wo sie eine Frau sahen, die ihre Reifen an einer Tankstelle aufpumpte. Als die Frau die Gruppe mit gezogenen Waffen auf sich zukommen sah, rannte sie davon. Doch dies rettete ihr Leben nicht. Es war die Tatsache, dass Marval zögerte, als Laura ihn aufforderte, die Frau zu erschießen. Das Ende: die Downtown Posse stahl daraufhin das schwarze Dodge Shadow der Frau, dasselbe Auto, das später bei einer Verkehrskontrolle gestoppt wurde und zur Verhaftung der Gruppe führte. Nach ihrer Festnahme zeigte die Gruppe der Polizei, wo sie 2 weitere Leichen versteckt hatten: Wendy Kotol und Marvin Washington. Ihre Leichen wurden in einer städtischen Kiesgrube in der Ridgely Drive 1652 gefunden. Diese beiden waren ebenfalls Mitglieder der Downtown Posse, die Laura Taylor zur Hinrichtung freigegeben hatte, weil sie befürchtete, dass sie der Polizei unter Druck alles erzählen würden. Die Gruppe erzählte den beiden, sie würden feiern gehen, und forderte sie auf, ins Auto zu steigen. Wenig später zog Marval das Auto in die Kiesgrube, zwang Wendy und Marvin auszusteigen, und er und DeMarcus erschossen sie kaltblütig. Es ist erschreckend, dass die Downtown Posse so schnell vom Töten aus finanziellen Gründen zum Morden aus reiner Lust überging, und das alles während der Weihnachtszeit, die als die Zeit der Familie gilt. Vielleicht ist das Einzige, was uns in diesem Fall ein wenig Trost gibt, die Tatsache, dass Marval King für seine Rolle bei den Morden hingerichtet wurde und die Familien der Opfer zumindest etwas Gerechtigkeit erfahren haben. Musik. Diese Geschichte ereignete sich vor 4 Jahren und verfolgt mich bis heute. Es war Weihnachtsabend und meine Familie fuhr von einem schicken Restaurant nach Hause. Im Gegensatz zu meiner Familie war ich nicht müde, daher schien die 45-minütige Fahrt endlos. Außerdem beschwerte sich meine kleine Schwester ständig darüber, dass ihre Freundin ihr nichts zu Weihnachten geschenkt hatte. Familienfahrten wie diese bleiben jedem im Gedächtnis. Aus dem Fenster starren, irgendeinen langweiligen Rock oder klassische Musik hören, das Gejammer oder Geplauder der Geschwister ertragen und den ganzen Weg ihren schlechten Atem riechen. Es ist wie eine Busfahrt für Gefangene oder so. Unfreiwillig, vage, missbräuchlich und voller angespannter Gedanken in unseren Köpfen. Nach etwa 20 Minuten Fahrt hielt mein Vater an einer Tankstelle an, um Zigaretten zu kaufen. Und meine Schwester, mein Bruder und meine Mutter stiegen aus, um auf die Toilette zu gehen. Ich blieb im Auto, weil ich schon vor der Abfahrt gegangen war. Es würde außerdem der einzige Moment der Ruhe sein, den ich während der restlichen Fahrt haben würde. Kein Geplauder, keine nervige Musik, kein Knistern von Autosnacks. Als sie alle ausgestiegen waren, beschloss ich, ein paar Spiele auf meinem Handy zu spielen. Keine großartige Zeitnutzung, aber ich nahm, was ich kriegen konnte. Ich schaute auf die Uhr im Auto und stellte fest, dass 10 Minuten vergangen waren. Also fragte ich mich sofort, was sie so lange aufhielt. Sobald ich aus dem Autofenster blickte, sah ich einen Mann, der unser Auto anstarrte. Er war ein Stück entfernt, ziemlich am anderen Ende des Parkplatzes, aber es war unübersehbar, dass seine gesamte Aufmerksamkeit auf mein Fenster gerichtet war. Der Mann erschreckte mich, da ich nicht wusste, wie lange er schon zugeschaut hatte. Noch unheimlicher war, dass es so wirkte, als hätte er ein leeres, ausdrucksloses Gesicht. Keine Emotionen waren erkennbar. Es war schwer, irgendwelche Merkmale zu erkennen, da es ziemlich dunkel war und er nicht im beleuchteten Bereich der Tankstelle stand. Er war etwa 1,75 Meter groß und sah aus wie ein Mann mittleren Alters. Als er bemerkte, dass ich ihn gesehen hatte, begann er auf das Auto zuzugehen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht verängstigt war. Glücklicherweise kam mein Vater mit dem Rest der Familie zurück, gerade als der Mann ein paar Schritte gemacht hatte. Mein Vater entschuldigte sich und erklärte, dass er eine Diskussion mit dem Kassierer gehabt hatte. Das war mir egal. Ich war einfach froh, dass mein Vater zurück bei mir war. Ich warf einen weiteren Blick auf den Mann draußen. Er starrte immer noch, aber diesmal hatte er einen genervten Gesichtsausdruck. Wir fuhren los und für den Rest der Fahrt konnte ich nicht aufhören, an diesen Mann zu denken. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn es dabei geblieben wäre. Aber das war nicht der Fall. Später in dieser Nacht schaute ich YouTube, während alle anderen schliefen. Zum Glück tobte ein Sturm über uns. Ich mag Stürme, sie machen mich gemütlich. Als ich im Bett lag, legte ich mein Handy beiseite und genoss einfach die Atmosphäre. Das hielt jedoch nicht lange an. Ich hörte, wie etwas gegen das Fenster hinter mir schlug. Ich fuhr hoch und fiel fast aus meinem Bett. Ich dachte, ein Vogel wäre gegen das Fenster geflogen. Ich zog die Jalousien beiseite und was ich dann sah, verfolgt mich bis heute. Ich sah einen Mann draußen bei den Autos meiner Eltern stehen, der zu meinem Zimmer hochblickte. Als ich genauer hinsah, bekam ich fast einen Herzinfarkt. Es war derselbe Mann, den ich an der Tankstelle gesehen hatte. Nur diesmal, als sich unsere Blicke trafen, grinste er. Als 14-Jähriger tat ich das Männliche und Mutige. Ich schrie aus voller Kehle. Mein Vater stürmte die Treppe hinunter und kam in mein Zimmer. »Warum schreist du so?«, fragte er. Ich erzählte ihm von dem Mann und erklärte alles, was zuvor passiert war. Mein Vater nahm einen Baseballschläger und sagte mir, ich solle die Polizei rufen. Nach 10 Minuten kam die Polizei zu unserem Haus und fand den Mann in unserem Schuppen. Er wurde verhaftet und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Am nächsten Tag inspizierte mein Vater das Haus und wir stellten fest, dass der Griff unserer Hintertür beschädigt war, aber nicht vollständig aufgebrochen. Das gibt mir bis heute ein unheimliches Gefühl. Was hätte passieren können, wenn er es geschafft hätte, ins Haus zu gelangen? Hätte er uns verletzt oder sogar getötet? Thank you. Es war Heiligabend und ich war im ersten Jahr der Highschool. Meine Familie war schon seit einiger Zeit getrennt und normalerweise wechseln wir uns jedes Jahr mit dem Weihnachtsabend und dem Weihnachtstag ab. Dieses Jahr kam ich früh von der Weihnachtsfeier meiner Großeltern nach Hause, während der Rest meiner Familie bei meiner Tante und meinem Onkel war, um dort eine andere Feier zu genießen. Ich glaube, diese Art von verstreuten Feiern ist häufiger, als wir denken, besonders in Amerika. Viele Familien sind geschieden, sodass sie nicht jeden Feiertag im selben Haus verbringen, sondern sie wie Buchmacher in einer Spielhalle aufteilen. Man muss darum kämpfen, welche Feiertage man haben will und für diejenigen, die man auslassen möchte, ebenfalls planen. Es ist chaotisch, aber es ist das, was wir normal nennen. Als ich abgesetzt wurde, boten meine Cousins an, ein paar Stunden bei mir zu bleiben, aber ich lehnte ab. Ich dachte, ich könnte mir ein paar meiner neuen DVDs anschauen und ein bisschen Zeit allein im Haus genießen. Eine Seltenheit, besonders während der Feiertage. Normalerweise sind wir alle in einem einzigen Auto zusammengepfercht oder navigieren durch ein Haus voller Tanten und Onkel, die wir normalerweise nicht sehen. Ich war tatsächlich super aufgeregt, ein wenig Zeit für mich zu haben. Ich hatte bemerkt, dass ein unbekanntes Auto draußen auf der Straße geparkt war, dachte aber nichts weiter dabei. Es war schließlich Heiligabend. Wahrscheinlich ein Verwandter eines Nachbarn oder so etwas. Nachdem ich reingekommen war, schloss ich die Tür ab, schnappte mir ein paar Snacks und machte es mir gemütlich. Ich war nicht länger als 15 Minuten zu Hause, als es an der Tür klopfte. Das verunsicherte mich zutiefst. Jeder, der zu diesem Haus zurückkommen sollte, hatte definitiv einen eigenen Schlüssel. Alle. Die Vorstellung, dass jemand klopfte, bedeutete, dass diese Person hier nicht wohnte. Es ist schwer zu erklären, was ich meine, aber ich wusste sofort, dass diese Person wahrscheinlich nichts Gutes wollte. Ich erinnerte mich an das Auto, das einsam auf der Straße stand. Trotzdem stand ich auf und ging zur Tür. Vielleicht war es meine Oma und sie hatte die Arme voll mit Resten, etwas Unschuldiges und völlig Normales. Es ist lustig, wie das passiert, wenn wir jung sind. Die ältere, vernünftige Stimme in unserem Kopf schreit jede Art von Warnung und roter Flagge, nur damit die kleinere, vertrautere Stimme sagt: Warum schaust du nicht einfach nach? Nur für den Fall. Ich ging zur Tür, blieb aber eine Minute stehen und wartete. Wenn es jemand aus der Familie gewesen wäre, hätten sie entweder noch einmal geklopft und gerufen oder den Schlüssel ins Schloss gesteckt. Aber nichts davon geschah. Stattdessen hörte ich wieder ein einfaches, dreifaches Klopfen. Das harmloseste Geräusch überhaupt. Ich schloss die Tür auf und öffnete sie, nur um zu sehen, dass ein Mann davor stand. Dunkles Haar, Brille, leicht übergewichtig und lässig gekleidet. Er sah nicht sonderlich bedrohlich aus, aber mein Magen zog sich zusammen. Das war definitiv nicht meine Oma. Das war ein Fremder, jemand, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ihn dazu brachte, an meinem Weihnachtsabend vor meiner Tür zu stehen. Er fragte mich: Hey, ich wollte fragen, ob das Auto draußen zu verkaufen ist? Seine Stimme war seltsam hoch und schrill. Ich sagte ihm: Ich glaube nicht. Er fragte: Gibt es jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann? Ohne groß nachzudenken, sagte ich: Nein, Sie können später wiederkommen. Ich schloss die Tür so schnell ich konnte und verriegelte sie. Er griff sofort nach der Tür und begann, gegen sie zu hämmern. Ich hörte eine Reihe von Flüchen und dann hörte das Hämmern plötzlich auf. Jetzt war ich total verängstigt, kroch auf dem Boden zum Telefon, in der Hoffnung, dass er mich nicht durch eines unserer Fenster sehen konnte. Dann hörte ich andere Geräusche. Unser Haus hatte eine offene Garage, die zum Waschraum führte, und das Türschloss dort war kaputt. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, es zu reparieren. Es gab ein verrücktes Geräusch, das irgendwo zwischen der Vordertür und dem Garageneingang entstand. Für einen Moment dachte ich, es gäbe zwei von ihnen und der Mann an der Tür sei nur eine Ablenkung. Jetzt würde der zweite Mann durch die Garage einbrechen und mich ermorden, bevor jemand nach Hause kommen konnte. In diesem Moment hörte ich einen Mann schreien und ich sah, wie der Mann vor der Tür zurück zu seinem Auto rannte und davonfuhr. Das aggressive Geräusch, das ich gehört hatte, war mein Onkel. Er hatte weiter die Straße hinunter geparkt und war zu Fuß zum Haus gegangen. Als er auf das Grundstück kam, sah er den Mann an der Tür stehen. Mein Onkel schlich sich durch die offene Garage, schnappte sich einen Rund-Baseballschläger und stürmte dann heraus. Er ging auf den Mann los und verscheuchte ihn gerade noch rechtzeitig. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht rechtzeitig nach Hause gekommen wäre. Leider konnten weder er noch ich ein Nummernschild erkennen und es kam nie wirklich etwas dabei heraus. Aber ich werde an keinem Feiertag jemals wieder allein zu Hause sein. Nur ein bisschen Hintergrundinformation. Ich bin im tiefen ländlichen Süden aufgewachsen, wo fast alle Arbeit saisonal war. Während der Erntesaison kamen immer viele, viele hispanische Familien in die Stadt. Sie mieteten jedes freie Haus oder jede verfügbare Unterkunft. Und die Wirtschaft boomte 3 bis vielleicht 4 Monate lang. Dann änderte sich der Zyklus wieder. Diese Familien kamen im Allgemeinen 2 oder 3 Mal im Jahr vorbei, bevor der Winter begann, und zogen dann weiter. Mit dem Winter hörten die landwirtschaftlichen Arbeiten auf und unsere kleine, geschäftige Wirtschaft erstarb. Es war um die Weihnachtszeit in den späten 80er und frühen 90er Jahren. Meine Cousins, Freunde und ich übernachteten bei einem Freund während eines unserer seltenen Schneestürme. Der Vater dieses Freundes war Ex-Militär und hatte eine ziemlich coole Sammlung von überschüssiger Ausrüstung, darunter ein paar Nachtsichtgeräte. Das war einer der Gründe, warum wir gerne bei ihm zu Hause abhingen. Es war immer spannend, mit diesen Sachen zu spielen. Wie gesagt, wir waren im tiefen Süden, mitten im Winter, also gab es noch weniger zu tun als sonst. Besonders für eine Gruppe von Kindern, die nicht einmal fahren durften. Wir positionierten uns an den Fenstern, um den Schneefall zu beobachten. Ich glaube, wir spielten so etwas wie Armeebasis und taten so, als wären wir Späher oder Wachposten. Wenn jemand einen Feind sah, übergaben wir ihm die Nachtsichtgeräte. Es fühlte sich an, als wären wir auf einer Spezialmission und jede Bewegung zählte. Außerdem sah der Schnee und der umliegende Wald durch die Geräte unglaublich aus. Viel cooler als in Filmen. Man konnte buchstäblich jede Bewegung sehen. Dann bemerkten wir etwas Seltsames. Gleichmäßige Bewegungen aus dem nächstgelegenen Nachbarhaus. Dieses Haus stand seit ein paar Monaten leer. Wir kannten die Familie, die dort gelebt hatte, aber plötzlich waren sie einfach weg. Wahrscheinlich wegen der unsicheren Wirtschaftslage. Die Kinder kamen nicht mehr zur Schule und es gab kein Zu-Verkaufen-Schild. Nur ein großes, verlassenes, etwas unheimliches Haus in der Ecke. Doch in diesem Moment sah das Haus nicht verlassen aus. Mit den Nachtsichtgeräten konnten wir ein Licht auf dem Dachboden erkennen. Es sah aus, als würde es flackern oder schwächer werden, vielleicht an- und ausgehen. Es war schwer zu sagen. Wir nahmen an, dass es eine Kerze war und überlegten, was wir da sahen. Wie es bei Teenagern so ist, beschlossen wir, es zu untersuchen. Wir zogen uns unsere wärmsten Sachen an, Flanellhemden, Jeans, Mäntel, schwarze Handschuhe und Mützen, um uns im Dunkeln zu tarnen. Wir fühlten uns wie eine kleine paramilitärische Einheit, obwohl wir eigentlich erst 12 Jahre alt waren und uns nicht wirklich hätten verteidigen können. Wir gingen durch den Wald, statt die Straße entlang, um unentdeckt zu bleiben. Als wir das Grundstück betraten, konnten wir die flackernde Kerze im Dachbodenfenster deutlicher sehen. Wir blieben eine Weile im Wald stehen und beobachteten, wie die Schatten im Dachboden umherhuschten. Schließlich kehrten wir zurück ins Haus, weil uns die Kälte zu schaffen machte. Wir beschlossen, am nächsten Morgen bei Tageslicht noch einmal zurückzukehren. Am Morgen machten wir uns wieder auf den Weg. Dieses Mal betraten wir das Haus, da wir von einem Freund wussten, wie man durch die losen Fenster und Türen hineinkam. Das Haus war völlig leer, keine Möbel, keine Dekoration, nichts. Nur Flecken an den Wänden, wo früher Bilder hingen. Es gab keinen Hinweis auf Obdachlose oder Eindringlinge, außer auf dem Dachboden. Als wir die Falltür öffneten, spürten wir alle einen kalten Luftzug. Doch das Schlimmste war, was wir dort sahen. In der Mitte des Dachbodens stand ein blutiges, geopfertes Lamm, das an ein Kreuz genagelt war. Diejenigen von uns, die zuerst den Dachboden betraten, bekamen einen Schock. Der Gestank war unerträglich und zu Füßen des Kreuzes lagen zwei abgebrannte Kerzen. Wir rannten schreiend aus dem Haus zurück zu unserem Freund. Sein Vater, der Ex-Militär, lachte erst über uns, hörte uns dann aber doch zu. Nach unserer detaillierten Schilderung nahm er eine Pistole und ging zum Haus. Er schaute sich um und kam dann schnell zurück, um die Polizei zu rufen. Die Geschichte wurde untersucht, aber es kam nie etwas dabei heraus. Unsere Stadt hatte immer seltsame Besucher, also passierten oft merkwürdige Dinge. Manche meinten, es habe mit einem seltsamen katholischen Kult zu tun. Aber das Gruseligste für uns war die Vorstellung, dass wir fast während des Rituals ins Haus gegangen wären. Es hätte genauso gut uns treffen können. Ich bin keine professionelle Schriftstellerin, also entschuldigen Sie bitte eventuelle Fehler, die den Textfluss beeinträchtigen könnten. Ich gebe mein Bestes. Ein bisschen Hintergrund zuerst. Das Ganze geschah vor etwa 4 Jahren. Zu dieser Zeit war ich im 8. Monat schwanger, also war mein Zustand sehr offensichtlich. Ich war gerade beim Weihnachtseinkauf in einem Einkaufszentrum. Es war ungefähr 21 Uhr, als ich mit meinen Besorgungen fertig war und mich auf den Weg zu meinem Truck machte. In diesem Einkaufszentrum gibt es eine Straße, die das Gebäude umgibt, und die Parkplätze befinden sich auf der anderen Seite dieser Straße. Daher muss man die Straße überqueren, um zum Parkplatz zu gelangen. Als ich das Geschäft verließ, bemerkte ich einen Mann, der mitten auf der Straße stand. Er schaute in meine Richtung und wir hatten kurz Blickkontakt. Ich schaute schnell weg und ging weiter. Gleichzeitig gingen 2 Männer an ihm vorbei ins Einkaufszentrum. Der Mann sah sie nicht an und sprach sie auch nicht an. Er behielt nur mich im Blick. Ich bemerkte, dass er begann, in meine Richtung zu laufen. Ich ging weiter in Richtung meines Fahrzeugs. Plötzlich hörte ich: Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Als Südstaatlerin ist Höflichkeit bei uns tief verwurzelt, was manchmal ein Nachteil ist. Ich fragte also einfach: Was brauchen Sie? Er sah sich um und sagte: Können Sie mir helfen, mein Auto zu starten? Ich glaube, meine Batterie ist leer. Ich mag höflich sein, aber ich bin nicht dumm. Bitte bedenkt, dass ich hochschwanger war und allein auf einem Parkplatz unterwegs. Wenn er wirklich ein Problem mit seinem Auto gehabt hätte, warum hätte er dann nicht die 2 Männer um Hilfe gebeten, die gerade an ihm vorbeigegangen waren? Das erschien mir sehr unwahrscheinlich. In diesem Moment wusste ich, dass ich gehen musste. Ich sagte einfach: Tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht helfen, und ging schneller weiter. Ich sah ihn weiterhin aus dem Augenwinkel. Ich hatte bereits meinen Schlüssel in der Hand und war bereit, so schnell wie möglich loszufahren, sobald ich den Truck erreichte. Doch er kam immer näher. Wirklich? Sie helfen mir nicht? Ich brauche nur einen Starthilfekabel. Ich antwortete erneut: Nein, tut mir leid. Endlich erreichte ich meinen Truck, schloss ihn auf und stieg ein. Er rannte praktisch auf mich zu. Ich verriegelte die Türen und versuchte, den Schlüssel ins Zündschloss zu stecken, aber ich zitterte so sehr, dass es nicht sofort klappte. Er erreichte den Truck, schlug gegen mein Fenster und rief: Ich brauche nur 1 Minute deiner Hilfe. Jetzt wurde ich wütend. Ich schrie zurück: Nein, hau ab! Da packte er den Türgriff und versuchte, die Tür zu öffnen, während er schrie: Mach die Tür auf! Hier verlor ich die Fassung und traf eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen. Ich habe eine Waffenerlaubnis, weil ich schon vorher Situationen hatte, in denen ich Schutz brauchte, worauf ich hier nicht eingehen möchte. Ich hatte meinen Pride 30 Special im Handschuhfach und wusste, wie man ihn benutzt. Als er versuchte, meine Tür zu öffnen, dachte ich nur daran, mich und mein Kind zu schützen. Ich kurbelte das Fenster herunter, griff nach der Waffe und richtete sie direkt auf sein Gesicht. Ich sage es dir kein zweites Mal. Verschwinde sofort. Er stand für einen Moment wie erstarrt da, wahrscheinlich vor Schock. In diesem Moment schien die Zeit stillzustehen. Ich wusste nicht, was er tun würde, aber ich war bereit, die Waffe zu benutzen, wenn er sich weiter auf mich zubewegte. Er tat es nicht. Er sagte kein Wort, drehte sich um und rannte weg. Ich weiß, ich hätte sofort losfahren sollen, aber ich konnte nicht. Ich saß einfach da, wie gelähmt. Ich hatte solche Angst, nicht nur davor, was er mir hätte antun können, wenn ich nicht gespürt hätte, dass etwas nicht stimmte, sondern auch, weil ich gerade jemandem mit dem Tod drohen musste. Das ist keine Situation, in der ich je wieder sein möchte. Aber sollte es nochmal passieren, habe ich meinen 38 geladen und einsatzbereit. Als ich etwa 6 Jahre alt war, besuchten wir meine Tante zu Weihnachten. Sie hatte sich gerade von ihrem Mann scheiden lassen, einem heißblütigen Tschechoslowaken, der langsam den Verstand zu verlieren schien. Er hatte in den letzten Tagen mehrmals im Haus angerufen und meiner Tante gedroht, aber es war nie etwas passiert. Während ihrer gesamten Beziehung hatten wir mit seinem Temperament und seinen Ausbrüchen zu tun, also war das nichts Neues. Das Einzige, was diesmal anders war, war, dass wir ihn durch das Telefon ausrasten hörten. Nicht persönlich. Das war tatsächlich ganz angenehm im Vergleich zum normalen Ablauf, bei dem man versuchte, einem schlecht gelaunten Mann aus dem Weg zu gehen. Meine Eltern und ich waren gerade nach Kanada ausgewandert, wo diese Geschichte spielt. Wir verbrachten die Nacht bei meiner Tante, bevor unser eigenes Haus fertig war. Wir genossen die Feiertage und ein bisschen Familienzeit. Es gab heiße Schokolade, Karamellpopcorn und alles, was man für eine gute Zeit braucht. Während meine Tante im Wohnzimmer saß, blickte sie zufällig aus dem Fenster und sah ihren Ex-Mann mit einem Jagdgewehr auf das Haus zukommen. Sie schrie auf und mein Vater, ein Mann mit Nerven aus Stahl, sprang sofort in Aktion. Er verriegelte die Tür, brachte meine Mutter, meine Tante und mich die Treppe hinauf, schloss uns in einem Zimmer ein und schob eine Kommode vor die Tür. Dann schnappte er sich ein Jagdmesser und lief wieder nach unten. Ich war wie erstarrt, als ich ihn sah, wie er eine Waffe nahm und auf die Gefahr zuging. Er war völlig ruhig, bereit, diesem Clown, der dachte, er könnte uns überraschen, den Garaus zu machen. In diesen wenigen Sekunden, in denen ich meinen Vater beobachtete, wie er sich sammelte und dann hinunterging, lernte ich: Man legt sich niemals mit diesem Mann an, nicht einmal im Scherz. Den Rest der Geschichte kenne ich nur aus Erzählungen. Währenddessen rief meine Mutter von einem Telefon im oberen Stockwerk die Polizei an. Der Ex meiner Tante schlug die Tür ein und betrat das Haus, nicht weit von dem Ort entfernt, wo sich mein Vater versteckte. Mein Vater wartete, bis er ein paar Schritte in den Hauptraum gemacht hatte, bevor er aus einer Ecke sprang und ihn mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Ich glaube, mein Vater dachte, er würde den Mann damit bewusstlos schlagen, aber stattdessen ließ er nur das Gewehr fallen. Das war keine Alternative. Mein Vater setzte den Angriff fort und es entwickelte sich ein Faustkampf im Flur. Ich weiß nicht, was mit dem Messer passiert ist. Ich vermute, es war zumindest zu Beginn des Kampfes beteiligt, aber mein Vater hat nie bestätigt oder geleugnet, ob er den Mann damit verletzt hat. Mit dem Blick, den mein Vater an diesem Tag hatte, bin ich fast sicher, dass er ihn mindestens einmal damit gestochen hat. Die Polizei traf ein und nahm den Ex-Mann meiner Tante fest. Das Beängstigendste an all dem war jedoch, dass der Vater ihres Ex-Mannes im Hinterhof gefunden wurde, als die Polizei das Grundstück durchsuchte. Er war ein alter, missbräuchlicher Alkoholiker, der meine Tante ebenfalls hasste. Er hatte sich mit einem Messer im Hinterhof versteckt und darauf gewartet, dass wir hinausliefen. Er war viel beängstigender als sein Sohn. Er hatte eine lange Liste von Straftaten, darunter schwere Körperverletzung und Ähnliches. Hätte mein Vater versucht, uns nach draußen zu bringen, wären wir in diesem Moment tot gewesen. Mein Vater hat uns an diesem Tag wirklich gerettet, durch sein schnelles Denken und sein noch schnelleres Handeln. Situationsbewusstsein ist das eine, aber den Mut zu haben, zu reagieren, ist definitiv etwas anderes. Der Vater wurde schließlich abgeschoben, der Ex-Mann kam ins Gefängnis und erhielt eine jahrelange einstweilige Verfügung. Obwohl er immer noch behauptet, sie wollten uns nur Angst einjagen, war es eine schreckliche Erfahrung, all den Lärm von unten zu hören, während wir uns oben versteckten. Alles, was ich weiß, ist, dass wir dank des Mutes meines Vaters und der Prügel, die er diesem Mann verpasst haben muss, viele weitere Weihnachtsfeste genießen konnten. Am 25. Dezember 2014 wählte der 36-jährige Dustin Lee Klopp den Notruf 911 von seinem Haus im Lancaster County, Pennsylvania. Als die Disponenten ihn fragten, was der Grund seines Notrufs sei, teilte Dustin mit, dass er polizeiliche Unterstützung benötige, da es in seinem Haus zu einem häuslichen Streit gekommen sei. Er weigerte sich, weitere Einzelheiten zu nennen, und nachdem er versichert wurde, dass Beamte zu ihm unterwegs seien, legte er auf. Als die Polizisten an Dustins Haus ankamen, klopften sie an die Haustür, erhielten jedoch keine Antwort. Szenen häuslicher Auseinandersetzungen sind oft extrem laut und chaotisch, doch in diesem Fall herrschte absolute Stille hinter der Tür. Die Beamten begannen, den Umfang des Hauses abzugehen, durch die Fenster zu spähen und schließlich in den Hinterhof zu gehen. Das Haus schien völlig verlassen, und für einen Moment glaubten die Beamten, sie könnten die falsche Adresse erhalten haben. Gerade als sie Dispatch kontaktieren wollten, bemerkte einer der Beamten einen kleinen Schuppen im Hinterhof. Dort drang ein unverkennbarer Verwesungsgeruch aus dem Inneren. Mit einem Bolzenschneider aus ihrem Streifenwagen verschafften sich die Polizisten Zugang zum Schuppen. Nach einer kurzen Durchsuchung fanden sie eine zerstückelte menschliche Leiche, die in einer Sporttasche verstaut war. Es wurde schnell festgestellt, dass es sich bei der Verstorbenen um Stephanie Kilheffer handelte, die Lebensgefährtin von Dustin Lee Klopp. Bald darauf kamen die Beamten zu der erschreckenden Erkenntnis. Dustin war mit den beiden Töchtern des Paares geflohen. Wenn er ihre Mutter ermordet hatte, war nicht abzusehen, was er mit den Kindern vorhatte. Die örtlichen Behörden reagierten schnell, errichteten Straßensperren und forderten zusätzliche Einheiten aus benachbarten Bezirken an. Innerhalb von nur 30 Minuten war Lancaster County mit einem Netz aus Straßensperren und Polizeipatrouillen durchzogen. Doch diese Mühen waren vergebens, denn genau zu diesem Zeitpunkt ging Dustin einfach in eine Polizeistation und stellte sich. »Mein Name ist Dustin Lee Klopp«, sagte er den Beamten am Empfang, »und ich habe gerade meine Frau getötet.« Als sie ihn in einen Verhörraum brachten, waren die Mordermittler überrascht, wie ruhig Dustin war. Ebenso ruhig schilderte er die Ereignisse der vergangenen Nacht. Am Heiligabend gegen 22 Uhr hatten Dustin und seine Frau angefangen zu streiten. Ihre Beziehung war ohnehin bereits am Zerbrechen, doch der übermäßige Alkoholkonsum verschärfte die Spannung, bis die Atmosphäre explosiv wurde. Dustin erklärte, dass seine Frau ihn wütend beschimpft hatte, als er versuchte, sich aus dem Streit zurückzuziehen. Stephanie richtete eine Flut von Beleidigungen gegen ihn, bis Dustin rot sah. Mit einem einzigen Schlag schlug er Stephanie bewusstlos. Während sie vor ihm lag und langsam wieder zu Bewusstsein kam, erkannte Dustin, dass es kein Zurück mehr gab. Stephanie würde diesen Vorfall nutzen, um ihn finanziell und sozial zu zerstören. Sie würde das Sorgerecht für die Kinder, das Haus und einen Großteil seines Gehalts bekommen, für den Rest seines Lebens. Dieser Fehler würde für ihn katastrophal enden, es sei denn, er beginge das Undenkbare. Dustin ging in die Küche, holte das schärfste Messer, das er finden konnte, kniete sich neben den Körper seiner Frau, führte die Klinge an ihre Kehle und schnitt ihre Halsschlagader durch. Im frischen Blut sprühend ging Dustin dann in den Hinterhof, nahm eine Axt, mit der er Holz für einen Räucherofen gehackt hatte, und spaltete damit den Kopf seiner Frau. Den Rest des Abends verbrachte er damit, Stephanies Leiche zu zerstückeln, während ihre beiden Töchter friedlich im Obergeschoss schliefen, völlig ahnungslos gegenüber den Schrecken, die sich unten abspielten. Am Morgen hatte Dustin fast alle Spuren des Verbrechens beseitigt, abgesehen von der Leiche seiner Frau. Nachdem er ihre Überreste in die Sporttasche gestopft und im Schuppen versteckt hatte, hoffte er, dass die Kälte den Geruch des Todes überdecken würde. Er brachte die Kinder zu seinen Eltern unter dem Vorwand, Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Für sie war es eine angenehme Überraschung und niemand dachte weiter darüber nach. Dustin kehrte nach Hause zurück, um den verhängnisvollen Anruf zu tätigen. Von Schuldgefühlen überwältigt, dachte Dustin kurzzeitig daran, sich das Leben zu nehmen. Doch anstatt sich selbst das Leben zu nehmen, beschloss er, sich der Justiz zu stellen. Sein Mut hielt jedoch nur wenige Monate an. Anfang 2015 erhängte sich Dustin in seiner Zelle im Lancaster County Gefängnis. Sein Suizidversuch wurde von einem Gefängniswärter unterbrochen, doch die Hilfe kam zu spät. Er wurde für hirntot erklärt und starb kurze Zeit später, nachdem die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt wurden. Verbrechen wie dieses sind ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig Zurückhaltung und Deeskalation sind. Als Dustin die Beherrschung gegenüber seiner Frau verlor, verlor er nicht nur jeglichen moralischen Halt, sondern löste eine Kette von Ereignissen aus, die mit dem Tod von beiden endete. In einer Zeit, in der Familien zusammenkommen und ihre Differenzen beilegen sollten, um Zeit miteinander zu verbringen. Ich fuhr von Cheyenne nach Butte, Montana. Und der erste Teil der Strecke ist normalerweise windig, mit häufigen Straßensperrungen aufgrund des starken Windes. Ich war etwa eine halbe Meile hinter einem Pickup-Truck, der einen Wohnwagen zog, als ich bemerkte, dass der Anhänger ins Schwanken geriet. Ich selbst ziehe regelmäßig einen Wohnwagen mit 28 Tonnen und habe schon einige Tage und Nächte in Douglas, Wyoming verbracht, um auf eine Beruhigung des Windes zu warten, damit ich meine Fahrt fortsetzen konnte. Wenn ich von Wind spreche, meine ich katastrophale Luftbewegungen, manchmal über 120 km/h. Der südliche Gürtel von Wyoming hält tatsächlich Rekorde für Winde. Der Jahresdurchschnitt liegt normalerweise bei über 80 km/h. Casper, Wyoming, hatte die höchste Selbstmordrate pro Kopf der Welt, obwohl dort kaum 60.000 Menschen leben. Viele führen dies auf den Wind zurück, der sie Tag für Tag in den Wahnsinn treibt. Wie dem auch sei, ich murmelte vor mich hin, dass der Fahrer die Anhängerbremsen benutzen sollte, um den Anhänger zu stabilisieren, als er plötzlich quer über die Mitteltrennung der zweigeteilten Straße schleuderte, in die Höhe schoss und umkippte. Der Truck und der Anhänger gerieten ins Schleudern und kippten, was zu einem Unfall führte. Ich schrie ein paar Flüche aus. Zu der Zeit war ich frisch gebackener Vater und meine Gedanken drehten sich oft um meine eigene Sterblichkeit. Es gibt nichts Beängstigenderes, als andere Verkehrsteilnehmer zu sehen, die nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen auf der Straße in Gefahr bringen. Ich bin ein ehemaliger Sanitäter, also bereitete ich mich mental darauf vor, das Leben des Fahrers zu retten, als ich um die Kurve fuhr und den Unfallort sah. Der Truck lag auf der Seite. Der Fahrer war durch das Seitenfenster des Trucks geschleudert worden und sein Kopf war teilweise vom Körper abgetrennt. Eine kleine Gewebestruktur hielt ihn noch am Körper. Der Kopf des Fahrers hatte beim Überschlag das Fenster durchschlagen und als der Truck auf der Seite rutschte, wurde er dekapitiert. Ich konnte den Weg des Blutes im Schnee sehen, wo die offenen Wunden des Fahrers die Schneedecke durchzogen hatten. Am Ende dieser blutigen Spur lag ein menschlicher Kopf, noch blutend, während Schnee auf sein Haar fiel. Ich schaute durch das vordere Fenster des Trucks und sah, dass niemand sonst darin war. Langsam ging ich zurück zu meinem Fahrzeug und murmelte irgendetwas vor mich hin. Ich rief die Polizei an, beschrieb die Situation, den Unfallort und die Einzelheiten der Szene. Ich fragte, ob ich bleiben müsse, doch die Leitstelle sagte mir, dass meine Informationen ausreichten und ich weiterfahren könne. Ich fuhr eine lange Strecke in völliger Stille. Ich weinte sogar, als ich an meinen 8 Monate alten Sohn dachte und daran, wie sein Leben ohne mich wäre. Ich stellte mir vor, selbst in diesem Truck zu sitzen, den Wohnwagen zu ziehen, genauso wie meine Frau und ich 8 Jahre lang gelebt hatten. Wir fuhren mit unserem Wohnwagen durch Regen, Sonne, zu jeder Jahreszeit. Zähle deine Segnungen. Zuerst einmal. Ich lebe in einem sehr kleinen Dorf mit vielleicht 10 bis 15 Häusern, aber in der Nähe der Autobahn. Man kann sie in etwa 5 Minuten erreichen. Es liegt auch nur etwa 10 Minuten von der Stadt entfernt. Wenn man die Straße überquert, erreicht man nach einem 10-minütigen Spaziergang den Wald. Am ersten Weihnachtstag, am Nachmittag, beschlossen mein Partner und ich, einen kleinen Verdauungsspaziergang zu machen. Wir waren wirklich satt von all dem Essen. Es war etwa 17 Uhr und bereits dunkel, als wir aufbrachen. Wir hatten eine große und helle LED-Taschenlampe dabei und ich nahm auch meine Kamera und meinen Blitz mit, da ich es liebe, nachts Naturfotos zu machen. Wir beschlossen, auf einer kleinen Landstraße in Richtung Wald zu gehen und dann rechts abzubiegen, einem kleinen Schotterradweg zu folgen, der an der Waldrand entlang verläuft und unser Dorf mit dem nächsten verbindet. In der Mitte des Weges muss man durch ein kleines Waldstück gehen. Es ist dort ziemlich dunkel, die Bäume sind sehr hoch und dicht. Als wir hineingingen, sah ich, wie meine Taschenlampe auf etwas reflektierte. Ich erkannte, dass dort ein Auto stand, geparkt am Rand des Weges, nahe an den Bäumen. Das kam mir seltsam vor. Autos dürfen dort nicht fahren und der Weg ist sehr schmal und versteckt. Also war ich ein wenig vorsichtig. Mein Partner richtete das Licht in das Auto und es schien leer zu sein. Ich bemerkte auch, dass die Fenster gefroren waren, also musste es schon seit einiger Zeit dort geparkt sein. Ein Stück vor dem Auto entdeckte ich einen Baum mit einer faszinierenden Struktur. Ich bat meinen Partner, die Taschenlampe darauf zu richten, damit ich besser fokussieren und mit meinem Blitz fotografieren konnte. Nachdem ich ein paar Fotos gemacht hatte, sagte mein Partner plötzlich, da steht jemand hinter uns, mitten auf dem Weg. Er schaut uns an. Bis zu diesem Moment war uns niemand gefolgt. Ich hatte ab und zu nach hinten geschaut, da zu dieser Zeit des Abends in der Nähe des Waldrands manchmal Wildschweine unterwegs sind. Doch jetzt stand da ein Mann hinter uns, außerhalb der Reichweite der Taschenlampe. Er sagte nichts, stand einfach nur da und schaute uns an. Zuerst dachte ich, er könnte erschrocken sein. Es mag ja seltsam wirken, wenn jemand um dein Auto herum Fotos macht. Ich beschloss, aufzustehen und ihn aus der Distanz anzusprechen, um ihm zu erklären, dass ich nur Fotos von dem Baum machte. Er reagierte nicht, sondern stand einfach weiter da. Dann fragte ich ihn, ob er etwas Licht brauche. Er antwortete nur, das ist nicht nötig. Das war merkwürdig, aber ich blieb ruhig. Ich dachte, es müsse eine normale Erklärung für sein Verhalten geben. Trotzdem beschlossen mein Partner und ich, den Weg zu verlassen und dem Pfad zum nächsten Dorf zu folgen. Ich erinnerte mich an die Buchstaben auf seinem Nummernschild und googelte sie später. Es stellte sich heraus, dass er aus einer Stadt etwa 6 Stunden von uns entfernt kam. Beachte, das Land, in dem ich lebe, befindet sich derzeit in einem sehr strengen Lockdown. Reisen, auch mit dem Auto, sind nur aus dringenden Gründen erlaubt. Als wir die erste Straßenlaterne im nächsten Dorf erreichten, schauten wir zurück. Wir beobachteten, wie das Auto ein Stück aus dem Wald fuhr, wendete und dann wieder hineinging. Ich konnte sehen, dass er dort erneut parkte und die Lichter ausschaltete. Er verließ den Wald nicht. Wir gingen auf einem viel längeren Weg nach Hause als ursprünglich geplant. Aus offensichtlichen Gründen wollte ich nicht zurückgehen. Auf dem Heimweg ging der Akku unserer Taschenlampe aus und mein Handy-Akku war fast leer, also wollte ich die Polizei nicht unterwegs anrufen. Doch sobald wir zu Hause ankamen, rief ich die Polizei an und gab ihnen alle Details, an die ich mich erinnern konnte. Ich denke, ich hatte großes Glück, dass mein Partner, meine Kamera und das helle Licht bei mir waren. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn ich allein gewesen wäre. Am Abend des 22. Dezember 1989 empfing die Familie Harris aus DED, New York, ihren letzten Besucher. Einer nach dem anderen wurden Tony Harris, seine Frau Dolores und ihre beiden jüngeren Kinder gefesselt, in den Kopf geschossen, mit Benzin übergossen und angezündet. Ihre verkohlten Leichen wurden am nächsten Morgen entdeckt, nachdem ein Nachbar die Feuerwehr alarmiert hatte, weil auf dem Grundstück ein Rauchmelder ausgelöst worden war. Erschreckenderweise stellten die Ermittler fest, dass es im Haus der Harris-Familie keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens gab. Dies ließ die Polizei glauben, dass der Mörder entweder durch eine offene Tür oder ein Fenster hereingekommen war, was angesichts der eisigen Außentemperaturen unwahrscheinlich schien, oder dass der Täter jemand war, den die Familie kannte und dem sie vertraute. Da es extrem schwierig war, ein mögliches Motiv zu erkennen, kam die Untersuchung der Morde schnell ins Stocken und die örtliche Polizei bat das FBI um Unterstützung. Ermittlungen und Hinweise. FBI-Agenten entdeckten, dass ein brauner Van aus der Garage der Familie Harris entwendet worden war. Dieser wurde später auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufszentrums gefunden. Die Polizei gab außerdem bekannt, dass sie mit einem Radfahrer sprechen wollten, der kurz vor Einbruch der Dunkelheit am 22. Dezember in der Gegend gesehen worden war. Leider meldete sich kein einziger Zeuge, was die ohnehin schwierigen Ermittlungen weiter verlangsamte. Am Haus der Harris-Familie wurden die Weihnachtsdekorationen, Kränze und rote Schleifen nun von gelbem Absperrband ergänzt. Die Familie war erst vor 3 Jahren in die Gegend gezogen, nachdem Tony ein Jobangebot bei DCO, einem Elektronikgerätevertrieb, mit Sitz in Syracuse erhalten hatte. Seine Frau Dolores, oder Dodie, wie sie bekannt war eine beliebte Figur in der Nachbarschaft. Sie organisierte oft Kuchenbasare und Kekstauschveranstaltungen, während sie ein kleines Bastel- und Geschenkgeschäft von zu Hause aus betrieb. Die schockierende Tat. Die brutalen Morde erschütterten die örtliche Gemeinschaft zutiefst. Sheriff Robert Howard aus Tompkins County erklärte, dass es in der Gegend seit sehr langer Zeit keinen Mord mehr gegeben habe. Die Nachbarn der Harris-Familie, die ihr Viertel Ellis Hollow als einen Ort beschrieben, an dem die Leute ihre Türen unverschlossen ließen, waren entsetzt. Für ein so schreckliches Verbrechen musste etwas sehr, sehr, sehr falsch gelaufen sein, sagten sie. Bei der Beerdigung der Familie Harris beschrieben Freunde und Nachbarn sie als aktive und geschätzte Mitglieder der Gemeinschaft. Niemand kann sich vorstellen, wer einen Groll gegen sie hegen könnte, sagte Anne Parallel, eine Freundin von Mrs. Harris. Die Leute können einfach nicht verstehen, wie das passieren konnte. Dies ist eine sehr familienorientierte, heile Gemeinschaft. Solche Dinge sollten hier nicht passieren. Edgar Clemens, ein pensionierter Lehrer, der seit 26 Jahren in Ellis Hollow lebt, fügte hinzu: Ich glaube nicht, dass hier in der Gegend am Samstagabend irgendjemand geschlafen hat. Ich habe Fremden geholfen, deren Autos liegen geblieben sind. Das werde ich jetzt wohl nicht mehr tun. Ein Verdächtiger. Die Polizei entdeckte schnell einen Verdächtigen, einen Ex-Häftling namens Michael King, und begann mit der Suche nach ihm. Als sie ihn schließlich in seinem Wohnhaus stellten, zog King eine Schrotflinte, hielt sie sich unter das Kinn und drohte sich selbst zu erschießen. Die Polizei hielt das Feuer zurück und versprach, einen ausgebildeten Verhandlungsführer hinzuzuziehen, um die Situation zu deeskalieren. Doch bevor dieser eintraf, richtete King die Schrotflinte auf die Polizisten und feuerte. Glücklicherweise traf die Schrotladung nur die Wand über den Köpfen der Beamten. Das Feuer der Beamten war jedoch erheblich präziser. Doch bevor King fiel, richtete er die Schrotflinte auf sich selbst, lud eine Patrone nach und drückte ab. Das Ende. Der Gerichtsmediziner von Tompkins County stellte fest, dass die Schüsse, die King in seinem Suizidversuch auf sich selbst abgegeben hatte, nur die linke Seite seines Gesichts streiften. Es war tatsächlich die Munition der kleinen Kaliber Handfeuerwaffen der Polizei, die ihn tödlich traf. Angesichts der Tatsache, dass King auf die Beamten geschossen hatte, wurde sein Tod als gerechtfertigte Tötung eingestuft. Da King nie vor Gericht gestellt wurde, sahen viele sein Suizid durch Polizisten als Eingeständnis seiner Schuld an. Dies wurde später bestätigt, als eine abgesägte Schrotflinte in Kings Wohnung gefunden wurde, die eindeutig als die Waffe identifiziert wurde, mit der die Harris-Familie getötet worden war. Ein tragischer Justizskandal. Kings Mutter wurde fälschlicherweise beschuldigt, an den Morden beteiligt gewesen zu sein, was zu einem massiven Polizeiskandal führte. Doch abgesehen von diesem erschreckenden Fehlurteil bleibt die wirklich verstörende Tatsache, dass das Motiv hinter den Morden niemals geklärt wurde. Niemand weiß, warum ein Kleinkrimineller wie Michael King plötzlich ausrastete und ausgerechnet die schönste Zeit des Jahres für eines der grausamsten Verbrechen der Geschichte wählte. Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass ich diese Geschichte einreichen wollte. Aber ich fühlte mich seltsam dabei, da ich immer noch mit einigen Familienmitgliedern des Typen befreundet bin. Es würde mir ein schlechtes Gewissen machen, falls das jemals herauskommen würde. Trotzdem saß ich heute mit meinen Kindern zu Hause und las. Als ich durch all eure Geschichten durch war und keinen gruseligen Stoff mehr hatte, wurde ich wütend. Um also Teil der Lösung zu sein, hier ist meine Geschichte. Ich bin Teil der Slam-Poetry-Szene. Grundsätzlich ist das ein Vorwand, um Leute dazu zu bringen, Performance-Poesie zuzuhören, indem man eine wettbewerbsorientierte Komponente hinzufügt. Nachdem ich in meiner Stadt die kleine Szene durchlaufen hatte und meine Karriere weiter ausbauen wollte, begann ich Orte innerhalb einer Fahrdistanz zu besuchen, an denen ich auftreten konnte. Das führte mich nach Charlotte, North Carolina. Ich begann bei ihrem lokalen Teamveranstaltungsort, wo man sich qualifizieren kann, um Teil einer Gruppe zu werden, die jedes Jahr an einem nationalen Wettbewerb teilnimmt. Ich kam gut an und wurde ziemlich schnell in die lokale Crew aufgenommen. Das führte zu längeren Aufenthalten und Auftritten bei anderen Veranstaltungsorten in der Stadt. Einer dieser Veranstaltungsorte war besonders beliebt und gut, um CDs zu verkaufen. Dort traf ich diesen Typen. Er arbeitete gelegentlich als Barback, kam manchmal auf die Bühne und trug ehrlich gesagt ziemlich schlechte Gedichte vor. Er war der Bruder des Gastgebers und jeder kannte und mochte ihn. Er begann immer mehr mit mir zu flirten. Obwohl ich in meinen wilden Tagen, als ich überall nach Akzeptanz und Liebe suchte, vielleicht darauf eingegangen wäre, hielt mich immer etwas zurück. Ich nahm gerne die Drinks an, die er mir schickte, rauchte mit der Gruppe in der Abstellkammer Gras zwischen den Sets und hing auf Partys und anderen Veranstaltungen herum. Aber ich hatte immer dieses Gefühl im Bauch, das mich warnte, mich nicht auf ihn einzulassen. Über ein oder zwei Jahre wurden wir dennoch Freunde. Nach einer Weile begann er mich häufiger anzurufen und zu schreiben, mich täglich auf Facebook zu stupsen und Nachrichten zu schicken, dass er mehr als nur Freunde sein wollte. Er sprach davon, dass er ein Schneehäschen finden und sesshaft werden wolle. Aber ich ließ mich darauf nie ein. Irgendetwas nagte an mir. Das Verrückte in seinen Augen war einfach zu auffällig, um es zu ignorieren. Irgendwann zog ich nach Denver, um eine Stelle als Poesielehrerin anzunehmen und bei einer Anwaltskanzlei eines Freundes zu arbeiten. Am zweiten Weihnachten, das ich dort verbrachte, erhielt ich einen Anruf. Ein Freund aus Charlotte überbrachte mir die folgende Nachricht. Der Typ hatte seine weiße Frau gefunden und geheiratet. Anfangs schienen sie glücklich zu sein, aber langsam begannen sie, immer mehr zu streiten. Das Ganze eskalierte oft bei den Veranstaltungsorten und Freunde mussten die beiden regelmäßig trennen, bevor sie in der Öffentlichkeit handgreiflich wurden. Eine Freundin erinnerte sich später daran, dass sie das Paar das letzte Mal zusammen gesehen hatte, als er sie schubste und sie ihm daraufhin ein Getränk ins Gesicht warf und seinen Hals so tief kratzte, dass er blutete. Nachdem die beiden getrennt worden waren, saß die Freundin mit ihnen und rauchte eine Zigarette. Sie lachte und sagte, ihr werdet euch irgendwann umbringen. Um Weihnachten des letzten Jahres hörte die Frau des Mannes auf, zu den zwei wöchentlichen Veranstaltungen zu kommen, die sie regelmäßig besuchten. Er erklärte, dass sie eine Pause einlegten. Mit der Zeit hinterfragte niemand mehr, warum sie nicht zu sehen oder zu hören war, da die Leute dachten, sie wolle einfach Abstand von der Szene und ihrem Mann gewinnen. Ihre Eltern jedoch hatten ihre Tochter seit dem Thanksgiving-Dinner nicht mehr gesehen. Wenn sie ihn anriefen, sagte er immer, es sei alles in Ordnung und blockte sie ab. Das ging so weiter, bis etwa eine Woche nach Weihnachten. Ihre Eltern wussten, dass ihre Tochter niemals einen Feiertag verpassen würde. Zumindest nicht ohne einen Anruf. Also kontaktierten sie die Polizei und baten sie, einen Wellness-Check beim Paar zu machen. Die Polizisten kamen an, klopften an die Tür und wurden hereingelassen. Sie fragten ihn, wo seine Frau sei. Er antwortete, dass sie noch im Schlafzimmer sei. Er führte sie in das Zimmer, wo sie seit Wochen tot im Bett lag und verweste. Oh, und er hatte auch ihren kleinen Hund getötet. In dieser Zeit hatte er Veranstaltungen besucht, Hip-Hop-Nächte moderiert und sogar einen Blog über eine erfolgreiche Ehe auf einer lokalen Website veröffentlicht. Ohne jemals zu verraten, dass er jede Nacht nach Hause ging und neben seiner ermordeten Frau schlief. Das Krankeste daran? Er hatte ein Kind aus einer früheren Beziehung, eine Tochter, mit der er jeden zweiten Feiertag feiern durfte. An diesem Weihnachten hatten sie Geschenke ausgepackt, zu Abend gegessen, sich auf die Couch gekuschelt und Filme geschaut. Weniger als 30 Meter von der verwesenden Stiefmutter entfernt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jemals sein Angebot angenommen hätte, mit ihm auszugehen. Aber ich weiß, dass ich auf mein Bauchgefühl hören werde. Immer. Das passierte im Dezember 2011, als ich Semesterferien vom College hatte. Ich bin in einer kleinen Stadt in Texas aufgewachsen, mit etwa 1000 Einwohnern. Kurz nach der Scheidung meiner Eltern zog ich in eine größere Stadt, um zu studieren. Und es wurde zu einer Tradition, jedes Jahr zu den Feiertagen meine Familie in den abgelegenen Gegenden von Texas zu besuchen. Nach der Scheidung zog meine Mutter in eine nahegelegene Stadt mit nur 100 Einwohnern. Ihr Haus lag am äußersten Rand der Stadt, umgeben von Meilen und Meilen von Maisfeldern in fast jeder Richtung. Eine asphaltierte Nebenstraße verlief etwa 30 Meter von ihrem Haus entfernt und endete schließlich in einer Sackgasse. Direkt auf der anderen Straßenseite befanden sich endlose Maisfelder. Der einzige Nachbar, den sie hatte, lebte eine halbe Meile nördlich und war ein LKW-Fahrer, der das ganze Jahr über kaum zu Hause war. Ich erzähle das alles, damit ihr versteht, wie abgeschieden das Haus meiner Mutter wirklich war. Die nächste Stadt war 15 bis 20 Meilen entfernt. Diese Winterferien waren anders, weil meine Mutter und mein Bruder nach Boston reisten, um meine Großeltern zu besuchen. Meine Mutter brauchte jemanden, der auf den Hund aufpasste. Nach ein paar Tagen allein in diesem abgelegenen Haus wurde mir langsam langweilig. Ich beschloss, das Geschirr für den Hund anzulegen und einfach in irgendeine Richtung spazieren zu gehen. Wir folgten der Sackgasse und drehten um, als es begann, dunkler zu werden. Der Wind wurde stärker, weil eine Kaltfront durchzog. Ich war etwas genervt von mir selbst, weil ich den Regen schon riechen konnte und mein Hund war besonders stur. Er neigte dazu, mich spazieren zu führen, anstatt umgekehrt. Auf dem Rückweg wurde es immer kälter und nun begann es zu nieseln. Ich ging schneller, fast joggend, als mein Hund plötzlich abrupt stehen blieb. Zuerst dachte ich, er sei einfach wieder stur, aber dann begann er, mich in Richtung des Maisfeldes zu ziehen. Ich dachte, er hätte eine Fährte aufgenommen, von der er nicht ablassen konnte. Schließlich stand ich direkt vor dem Feld und hielt ihn an der Leine, als er plötzlich anfing zu bellen, genauso wie er bellt, wenn er andere Menschen sieht. Ich hob ihn schließlich auf und rannte zurück nach Hause. Beide waren wir nun nass und durchgefroren. Der Abend. Zu Hause trocknete ich mich ab, nahm ein Bad und machte mir etwas zu essen. Mein Hund und ich entspannten uns im Wohnzimmer und schauten fern. Gegen 22 Uhr gingen wir ins Bett. Draußen war es immer noch windig und der Sturm hatte sich nicht gelegt. Mein Hund vergrub sich unter den Decken und ich schlief kurz darauf ein. Mehrere Stunden später wachte ich auf, weil mein Hund auf meinem Bett knurrte und in Richtung des Fensters blickte. Ich hörte ein Rascheln draußen und dachte, es könnte ein Tier sein. Noch schläfrig hob ich meinen Hund hoch und brachte ihn ins Wohnzimmer. Ich schaltete den Fernseher an, um die Geräusche zu übertönen. Mein Hund vergrub sich wieder unter den Decken und ich war kurz davor, wieder einzuschlafen, als ich plötzlich einen dumpfen Schlag von draußen hörte. Mein Hund war sofort wieder wach und bellte und knurrte wie verrückt. Ich war jetzt auch wach und drehte den Fernseher lauter, um die Geräusche zu überdecken. Der Albtraum beginnt, Gegen 1:30 hörte ich ein Klopfen an der Hintertür. Mein Hund sprang fast vom Sofa und ich musste ihn festhalten. Ich hoffte, ich hätte es mir nur eingebildet. Doch kurz darauf hörte ich ein weiteres Klopfen, diesmal an der Vordertür. Mein Herz raste. Ich schnappte mir das Festnetztelefon und wählte 911. Ich erklärte der Notrufzentrale panisch, was los war. Die Polizei aus der nahegelegenen Stadt war auf dem Weg, aber es würde dauern, bis sie an meinem abgelegenen Haus eintraf. Während ich mit dem Dispatcher sprach, sah ich vorsichtig aus einem Seitenfenster. Da stand ein Mann direkt vor meiner Haustür. Er bewegte sich nicht, sondern starrte nur auf die Tür. Ich griff nach meinem Pfefferspray, hielt meinen Hund fest und rief laut, dass die Polizei auf dem Weg sei. Der Mann reagierte nicht. Schließlich öffnete ich die Tür ein Stück weit, wobei die innere Sicherheitsverglasung verschlossen blieb. Ich fragte ihn, was er wollte, und sagte ihm, dass die Polizei bald hier sein würde. Nach einer langen Pause von etwa 20 Sekunden öffnete er den Mund und fragte: "Willst du ein Spiel mit mir spielen?" Ich schlug die Tür sofort zu und rief wütend zurück: "Absolut nicht." Ich zog mich ins Schlafzimmer zurück und beobachtete ihn durch das Fenster. Er stand noch etwa 5 Minuten regungslos auf meiner Veranda, bevor er sich schließlich umdrehte und wegging. Die Polizei trifft ein. 20 Minuten später traf die Polizei ein. Ich erklärte ihnen alles panisch. Ich war so verängstigt, dass ich mir vor Angst in die Hose gemacht hatte. Die Polizisten sagten, dass es in der Stadt einen Mann mit Schizophrenie und fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit gäbe, der manchmal um die Häuser wanderte. Sie fanden ihn und brachten ihn zu seinen Betreuern zurück. Ich packte meine Sachen zusammen, nahm meinen Hund und verbrachte den Rest der Ferien bei meinem Vater.